SRF 1. Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Genau. Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung an diesem Sonntagmorgen, heute aus dem Gemeinderatssaal Zdietigen im Limmatal. Und ein herzliches Willkommen meinen beiden Gästen, zwei Persönlichkeiten, die Zdietigen daheim sind. Gian Pestalozzi, Präsidentin vom Hilfswerk Brot für alle, und der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossard. Schön, dass Sie da sind. Gian Pestalozzi, seit 30 Jahren Zdietigen mit Ihrer Familie daheim, 4 erwachsene Kinder, 6 Grosskinder, und der Hans-Peter Müller-Drossard seit bald 12 Jahren daheim hier Zdietigen, Vater von 2 Kindern im Schulalter. Und wenn ich Ihnen beide jetzt zugeschaut habe vorher bei den Eingangsklängen, hätten Sie gleich am liebsten auch von tanzen, Herr Müller-Drossard, gell Sie?
Ja, das ist wunderbar. Das ist meiner Ansicht nach ein grossartiger virtueller Slowfox gewesen, den wir hätten können.
Ein virtueller Slowfox? Ja. Schön.
Und auch religionsübergreifend, oder? Ich komme ja aus dem Ex-Katholizismus und ein aktiver, reformierte Welt. Das wäre doch jetzt wunderbar gewesen, das mal zusammenzuführen. Vielleicht machen wir es nach der Sendung.
Sind Sie Tänzerin, Frau Pestalozzi?
Ja, wir tanzen gerne, mein Mann und ich. Wir sind regelmässig gegangen früher, und er hat mir zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt, dass wir wieder anfangen.
Hui, oh. Schön. Also jetzt müssen Sie. Weil sonst kommt der Herr Müller-Drossard und tanzt mit Ihnen.
Ja, da habe ich nichts dagegen. Er müsste aufpassen mit dem Mikrofon. Er ist dort hinten nämlich angeklebt.
Also gut, auf das warten wir in dem Fall nach der Sendung. Hans-Peter Müller-Drossard, Sie sind ursprünglich von Sahne, Obwalden. Warum gerade Dietigen in der Agglomeration von Zürich?
Weil meine Familie, also die, besonders die von der Frau, und meine Schwester in der Nähe lebt. Die Schwester lebt in Urdorf, meine Familie von meiner Frau, die ist im Kanton Aargau, also im Berg Dietikon. Also der Napoleon hat ja damals versucht, die beiden Gemeinden auseinanderzunehmen, indem er seinen Tier Aargau zugesprochen hat. Also die Nähe von der Familie, und da, wie wir ein Kind hatten, das hat es dann geschafft, dass wir da in der Nähe sind. Die Nähe von Zürich hilft ja auch, der Flughafen ist dort, und man muss arbeiten, Druckerei und so weiter und so fort.
Wenn man muss arbeiten, das heisst, Sie sind auch noch im Ausland viel unterwegs?
Ja. Ich bin oft in Deutschland am Dreien oder so. Dann braucht man die Stadt neu natürlich.
Ja, natürlich. Man könnte, glaube ich, auch sagen, in beiden Fällen steckt sehr wahrscheinlich eine Liebesgeschichte dahinter. Bei Ihnen, Frau Pestalozzi, warum Dietigen? Weil Ihr Mann da ist?
Ja, das ist sicher der Hauptpunkt, dass wir das nicht gescheit gefunden haben, 2 Stunden pro Tag im Auto zu sitzen. Also mein Mann, wenn man eine Familie hat, dass man gescheiter dort wohnt, wo man auch schafft, um die Zeit zur Verfügung zu haben. Es kommt aber sicher auch noch dazu, da haben wir den Eindruck gehabt, es ist wichtig, dort auch politisch mitzuschaffen, wo man auch schafft, dass das da eine Einheit ist von der Wirkung.
Das heisst, dann ist klar gewesen, dass Sie aus Zürich in Richtung Dietigen rausziehen. Also, aber wenn man die Dietigen vorbeifährt, wenn man den Namen Pestalozzi sieht, an einem grossen Gebäude, das ist Ihr Mann, das ist die Firma von Ihrem Mann.
Also so breit ist er nicht, aber es ist die Firma von meinem Mann.
Das Gebäude ist breit, ja, ja. Genau. Mit der Liebesgeschichte und auf die Dietigen ziehen, Müller-Drossard. Ich glaube, Ihre Frau, Sie haben so ein bisschen angedeutet, ist aus dieser Region.
Ja, also es ist ja in Berg Dietigen, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass da ein holländischer Exklave ist. Also da oben hat es eine holländische Familie. Ich habe mal einen Brief bekommen in meinen jüngeren Jahren von einem seltsamen Absender, Franziska Drossard von Düsseldorf. Und dachte, irgendjemand macht sich einen Spass. Und schreibt mir da einen Brief. Bis ich dann Monate später fand, jetzt gehe ich mal schauen, ob das stimmt, die Absender, und bin auf das Berg Dietigen. Und wirklich, da gibt es ein Haus, wo Leute so heissen.
Drossard von Düsseldorf.
Drossard von Düsseldorf, die Familie, das ist der königliche Schlossverwalter vom Nebeldorf.
Also adelig.
Das ist ja adelig. Und da gibt es noch eine schöne Geschichte. Meine Frau, die hat damals früher am Schauspielhaus geschafft und hat dort sogar gespielt. Ist vor mir auf der Bühne vom Schauspielhaus gewesen. Assistenz macht und eine kleine Rolle gespielt. Gab eine Braut sogar und hat dann zum damaligen Intendant müssen, weil, wo sie ihren Namen angegeben für das Programm, hat er gefunden, das ist eine Frechheit, sie können doch nicht so einen wahnsinnigen Namen haben. Was soll dieser Jux? Van Düsseldorf heißt doch gerne. Sie müssen beweisen, dass sie so heißt. Ja, und so ist es entstanden. Der Brief ist dann mal gekommen.
Also Sie haben einen Brief bekommen von einer Frau, die offenbar Schwärmer ist. Mit schwärmerischen Zielen den an sich gerichtet, oder?
Naja, das hätte man dann irgendwann mal müssen annehmen, dass da die Zuwendung eine größere Vertiefung möchte. Und der bin ich dann natürlich glücklicherweise nachgegangen und das hätte dazu geführt, dass wir da hier jetzt leben und glückhaft mit zwei Kindern, drei Katzen, einem Igel im Keller und einem Hund unterwegs sind.
Und jetzt wissen wir auch, warum der Müller-Trossard eben Hans-Peter Müller-Trossard heißt.
Müller gibt es ganz viel. Es gibt über
Hans-Peter Müller gibt es
ganz viel. Aber jetzt in dem Beruf, wo ich bin, gibt es nur einen.
Was haben Sie für eine Geschichte mit Ihrem Mann, Frau Pestalozzi? Sie heißen Jeanne Racine ursprünglich. Wo haben Sie sich kennengelernt, wenn wir gerade so bei den Liebesgeschichten sind?
Also es ist auch ganz romantisch. Wir haben uns in Florenz kennengelernt, auf einem Landgut.
Nein, in der Toskana?
In der Toskana, im Frühling. Und die Nachtigallen haben gesungen in der Nacht. Aber es war durchaus eine relativ seriöse Sache. Wir waren beide in einem Lager von der Vereinigten Bibelgruppe, hat das hier geheißen. Oder heisst es vielleicht heute noch. Mhm. Und so hat das angefangen. Aber sehr, sehr langsam.
Sehr langsam?
Ja, das hat seine Zeit gebraucht.
Was heisst langsam in Ihrem Zeitverständnis?
Wir waren relativ jung, wo das stattgefunden hat.
Wie alt sind Sie?
18. Und dann hat das noch 4 Jahre, mindestens hat das gegriffen. Und dann haben wir geheiratet und es ist gut so.
Das heisst, wenn ich jetzt rechne, Sie sind wie viele Jahre verheiratet? 3 Jahrzehnte?
Ich glaube jetzt dann 35 Jahre, aber erst das nächste Jahr. Das nächste grosse Jubiläum.
Kommt nächstes Jahr, sehr schön. Dietike, viele Leute kennen das, sag jetzt mal, aus dem Zug zum Beispiel, für alle die vielleicht ab und zu mit dem Zug unterwegs sind. Dietike ist dort, wo man in einer so einer schönen Schlaufe entlang von der Limmat fährt. Genau. Man ist relativ nah dran. Die anderen kennen es halt vielleicht vom Limmataler Kreuz, wenn man im Stau steckt. Was muss man an Dietike gesehen haben? Für alle die uns jetzt vielleicht zuhören und noch nie da gewesen sind.
Gute Frage. Also, ich würde sagen, das, was Sie gesagt haben mit dem Limmataufen, das finde ich wunderbar. Und auch der Weg, der Rebisch entlang hinteren in Wald, das ist ein ganz schöner Weg. Und sonst, finde ich, ist Dietike ein Ort, wo man so ein bisschen auf den zweiten Blick entdeckt.
Liebe auf den zweiten Blick?
Ja, vielleicht. Es rührt sich einem nicht einfach an, schmeißt sich einem nicht an. Aber wir hatten die Gelegenheit oder haben überlegt, vielleicht zu zügeln. Und wir dachten, nein, da bleiben wir
Sie
jetzt.
Sie bleiben da.
Wir bleiben da.
Herr Müller-Rossard, was macht Dietike aus?
Ich habe gerade überlegt, also Dietike gesehen haben, ist fast, wenn ich gesehen mehr ist als nur die Augen, dann würde ich sagen, dann muss man die Stadt einfach erlebt haben. Weil ich habe lange in Zürich gelebt und komme hier in eine Metropole hin und ich plötzlich den Stadtpräsident kenne, da kenne ich die Exponenten und die Leute sind miteinander unterwegs und wir haben ja einen sehr hohen Ausländeranteil hier und ich finde, die Integration funktioniert sehr gut, obwohl wir ein bisschen in der Farbe, der politischen, ein bisschen am rechten Ecken umgurken. Aber was Praxis ist, was zum Beispiel die Integration in der Schule passiert, was in der Gemeinde passiert, da ist es eine sehr vitale Stadt und eine Stadt, wo vorwärts geht, wo die Sachen funktionieren. Also es sind nicht die äußeren Schönheiten. Man hat die berühmte Barockkirche mit der Madonna von 1800. Das haben wir nicht. Aber wir haben den grossen Park von Bruno Weber. Wir sind angeschlossen als Stadt. Also man muss diese Stadt erleben. Und hier kann ich beides erleben. Die Leute sprechen mich an. Ja, ich habe sie gestern gesehen. Also, oder sie sprechen einmal nicht an. Ich finde es eigentlich eine kleine Gemeinde, aber mit einem grossstädtischen Flair.
Schön. Ich habe es vorhin angesprochen, Frau Pestalozzi, Sie sind als Jeanne Racine aufgewachsen. Ihre Eltern sind nicht aus Wankel gekommen, aber aus Neuenburg, Region Le Lacle, aber zu Zürich aufgewachsen.
So ist das.
Wie ist das? Was haben Sie für ein Elternhaus gehabt, Kindheit auf Französisch aufwachsen daheim und dann im Kinski sehr wahrscheinlich zum ersten Mal Kontakt gehabt mit dem Dialekt, mit dem Zürcher Dialekt?
Das hat mich sicher sehr geprägt. Also Wittiken, wo wir aufgewachsen sind, ist so eine ganz deutsch-schweizerische Quartier gewesen, und wir sind einfach fremde Fützel gewesen.
Sicher?
Enorm stark. Ich bin die Älteste. Ich hatte nachher 2 Brüder, die nach mir gekommen sind. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich so schauen musste, dass man sie nicht abschlägt, die Kleineren. Also ich hatte so recht schwierige Zeit gehabt. Meine Mutter ist dazu noch von Paris gekommen. Und sie ist auch jung gewesen, und sie hat die Mode von Paris. Es ist einfach immer, sie hat so Falterröcke gehabt, die man da nicht getragen hat. Und ich habe immer gefunden, als Kind, das sei mühsam. Und dann hat sie auch da gewohnt hatte, nicht über die gelben Fußgängerstreifen zu laufen, weil das einfach zu Paris ein ganz anderes Verhältnis ist zur Autorität.
Man läuft dann, wenn kein Auto kommt, oder?
Genau, und das war für ein Kind sehr, sehr schwierig zu aushalten. Also das ist so ein bisschen die Erinnerung. Ich habe dann aber doch, also Schweizerdeutsch, das merkt man gar nicht, wie man es lernt. Das ist ja gerade, wenn man ein Kind ist, ist man schnell drin. Und in der Schule hat es mir dann mit der Zeit dann immer mehr gefallen. Aber es hat, ich kann mich gut erinnern an die Zeit, wo man hat müssen schauen, wie man da Fuss fassen kann in einer Kindergruppe, wo alle anders reden und wo man immer ein bisschen anders ist.
Wie haben Sie es gelernt, dass mit dem Anderssein können zu leben oder umzugehen?
Also mir ist bald aufgefallen, in der Schule kommen ja dann andere Sachen werden wichtig. Also wie kollegial man ist, wie man auch umgeht in der Gruppe, wie tüchtig man ist. Und so bin ich dann mal angekommen. Aber ich muss sagen, für mich war es sehr eine grosse Erleichterung, als ich nicht mehr im Quartier in der Schule bin, sondern dann in der Oberstufe, in eine zentrale Schule. Und da hat man alle die Geschichten gar nicht mehr gewusst. Und das war für mich wie ein Neuanfang, wie eine neue Bühne.
Aber das Beileid haben Sie behalten bis heute?
Ja, ich rede noch mit meiner Familie Französisch. Ich finde es immer wunderbar, in schweizerischen Gremien, wenn ich zuhören kann, wie die Welschen Französisch reden, das finde ich ganz herrlich. Aber ich rede heute Schweizerdeutsch, nur noch mein Mann merkt, wenn etwas manchmal noch ein bisschen Französisch tönt.
Sicher, also Sie denken mittlerweile an Schweizerdeutsch oder träumen Schweizerdeutsch. Wissen Sie das? In welcher Sprache Sie zum Beispiel träumen? Oder innerlich zählen? Es ist ja manchmal so etwas, was man nochmal zählt und dann geht man zurück auf die alte.
Das spielt gar keine Rolle. Aber ich denke, wenn ich jetzt eine Zeit lang würde in einem französischen Gebiet leben, würde ich sicher wieder auf Französisch träumen. Da ist man wie auf einem Russ. Also es ist beides möglich. Links oder rechts.
Sie haben Ihre Sprache ein bisschen, oder den Dialekt, sage ich jetzt einfach mal, gewechselt, nehme ich an. Also der Obwaldner Dialekt hört man so zwischendurch ein bisschen, aber sonst ist es so ein, nicht Bahnhof-Olden Dialekt, den Sie haben.
Das ist doch Sahne.
Wie würden Sie Ihren Dialekt sagen als Peter Müller?
Nein, ich finde es jetzt auch so grauenhaft, wenn ihr jetzt... Also wenn ihr jetzt zuschlägt als Basler, weisst du unter uns, als Basler. Nein, ich nur noch ganz schnell, mir hat Jean gerade auf eine Idee gebracht, man könnte ja eine Gabarit-Nummer machen, jemand, der Französisch träumt, in einem italienischen Sprachraum. Ich meine, was machen denn die anderen Traumgestalten, wenn sie das nicht verstehen? Aber lassen wir das. Nein, ich bin natürlich auch die Fremdsprache einfach im dialektalen Raum. Ich bin ja als Obwaldner, sind wir in die Kanton Uri gezogen und dort habe ich sofort gemerkt, wie exotisch mir da mit unseren Ui und Ui und Ui grusige Ui sind. Und dort, wo alles auf euch geht. Und dann hat man das, dass man lernen, dass man ein bisschen anders schnurrt, da in der Gotthard-Region. Und so hat man dann quasi die sprachliche Affinität sich können aneignen. Und das kann ich natürlich mittlerweile gut brauchen im Beruf, ist schon klar.
Also Rüdig sagst du nicht mehr?
Nein, Rüdig. Rüdig hat nie Rüdig gesagt.
Das ist Luzern.
Rüdig ist Luzern.
Aber auch Zentralschweiz.
Ja, natürlich.
Das hast du nie gesagt in dem Fall.
Nein, Rüdig habe ich nie gesagt. Nein.
Aber das fällt bei Ihnen auf eine unglaubliche Sprache, weil Sie sind jetzt innerhalb von 30 Sekunden in etwa 3 bis 4 Dialekte gelandet. Ja. Woher kommt das? Wie haben Sie das? Haben Sie es sich aneignen oder ist das einfach...
Ich musste trainieren. Ich bin ja bereits in einem familiären Schisma, wie meine religionsgestellte Partnerin hier mir gesagt hat. Ich habe immer Schisma gesagt als alter Griech. Auf jeden Fall bin ich in die Sprachspaltung geboren worden. Mutter Nidwaldner, Vater Obwaldner. Ich meine, das sind Welten. Das sind Welten, oder? Da reden sie ganz, der Obwaldner ist alles ganz leicht auf euch und der Nidwaldner hockt ein bisschen zu oben rein. Und dann noch ein Mädchen, ein Bubeli, ein Schreckchen, kann man da schauen daher. Das hat eine andere Melodizität, das ist ein bisschen barocker. Und das sind Welten, oder? Und das hat man sich müssen aneignen. Wenn man vom Vater etwas nicht wollen, hat man eher den Obwaldner. Und wenn man von Mutter hat, da hat man schon früh gelernt, wie man sich anpasst.
Ihr Vater war Plättli-Lecker gewesen?
Ja. Genau.
Hat, glaub, recht müssen kämpfen, um, ja, die Familie zu ernähren daheim.
Ja, natürlich, es ist so gewesen, wir sind bis in den 60er Jahren sind wir in einem Obwalter gewesen, dann hat es plötzlich eine Art Rezession gegeben im Baugewerbe. Und dann haben wir müssen ziegeln, Kanten nur rein. Aber ich habe ihn sehr geschätzt, bin oft mit ihm mitgegangen. Er war ja nicht der grosse Redner gewesen, aber er hatte ein Wespe gehabt. Und hinten auf der, also ein Zweisitzer, und hinten drauf hat er dann noch eine Holzkiste gehabt mit einem ganzen Blättchen. Da sind wir manchmal ganz weit Zürnerrand drauf gefahren, auf Wasser oder aufs Meiertal hinterher gearbeitet. Da bin ich hier und da hinten drauf gehockt. Und das war die Möglichkeit, seinem Vater nachzukommen, der sonst nicht so viel geredet hat, ausser wenn er Witz produziert hat.
Also das heisst, die humorvolle Seite, der Kabarettist, mit dem feinen Sinn für den Humor, das wäre Ihre Vater
war. Ja, das würde ich schon sagen. Ist aber auch, wenn Sie jetzt damit insinuieren, dass die melancholische Seite von der Mutter herkommt, was ja sicher so ist, hat er auch eine melancholische gehabt, die existenziell begründet war, weil er hat, sein Vater war ja Kutscher gewesen, der hat vor allem nachher in Pax Montana, Flieli, hat ein Lied kutschiert. Und ist aber früh gestorben. Er ist von seiner älteren Schwester, die Familie ist sehr breit gewesen, von der älteren Schwester aufgezogen worden und hat ein Seich gemacht, wie immer Buben so etwas machen, hat in der Käserei, Senfanger ist das, nebenzu, am Zarnen, hat ein Problem gehabt, irgendetwas angestellt und hat ihm den Käser ein Brett nachher geriert. Und das hat dazu geführt, dass er sehr lange damals in einem Gips hat müssen liegen. Also ich glaube auch, dass die Mischung, dass der Vater nicht da ist und dass die Verletzung von einem Erwachsenen kommt, ihn auch ein bisschen gebrochen hat in der autoritären Potenz. Darum ist er eher der kleine Witzeproduzierende gewesen, der sich immer so ein bisschen durchschleichen kann und nicht so der Mann, der anders steht und sagt, du, jetzt längt es aber, Herr Zeugin.
Das wäre mehr von Ihrer Mutter kommen.
Ja, das ist der
Mutter, die dann
genau, da drin geht. Ja, genau.
Was haben Ihre Eltern für eine Rollenteilung daheim, Frau Westerlotzig? Also jetzt ist es so klar spürbar gewesen oder eher ausgeglichen?
Ja, es war vielleicht ein bisschen klassischer gewesen oder ausgeglichener. Also mein Vater war Bauingenieur gewesen. Und von selbem her, wenn du erzählst, vom hin auf der Vespa sitzen, auf die Bauplätze gehen, hat es bei mir gerade ein bisschen dick gemacht. Ich bin viel mit meinem Vater auch auf Bauplätzen und ich liebe also heute noch, wie das schmeckt. Also so ein richtig schöner Mörtel in einem Keller, das finde ich immer noch ganz wunderbar. Er war Tiefbauingenieur und dementsprechend viel in den Gruben gewesen. Meine Mutter hat zuhause einen Haushalt geführt. Wir waren 5 Kinder, eine grosse Familie. Sie hat keine Eltern. Ihre Familie war aus dem Welschland, relativ alleingestellt hier. Und sie hat also wirklich den Haushalt geführt, die Kinder aufgezogen, mit, denke ich, viel pädagogischem Geschick. Das ist etwas, was ich heute noch gesehen habe mit ihren Enkeln, wie gut sie das macht. Aber in dem Sinn klassisch, aber durchaus eine rechte Arbeit für beide, weil sie sind nicht in dem Sinn in ihrem Umfeld gewesen, sondern in einem neuen, wo sie auch müssen Fuss fassen.
Haben Sie denn das Deutsche, jetzt, wenn Sie in der Region Zürich oder zu Zürich aufgegangen sind, dann mal angenommen, assimiliert, oder ist das Französisch bei den beiden Eltern bis ins Alter geblieben?
Das ist bis ins Alter geblieben. Sie reden beide Schweiz. Oder mein Vater hat Schweizerdeutsch geredet, gut, meine Mutter auch. Versteht es gut, aber das Französisch ist eindeutig. Die Kultur und das Leben, was läuft, das ist Französisch. Das ist geblieben.
Schauspielerei, die Initialzündung bei Ihnen beiden, hat es sehr wahrscheinlich irgendwann einen Moment gegeben, wo Sie sich in eine Richtung bewegt haben, wo Sie jetzt da sind und auf der Bühne sitzen. Hans-Peter Müller-Drossau, gibt es so einen Moment, wo Sie würden sagen, wenn Sie zurückschauen, in die Schulzeit vielleicht, Sie sind ans Kollege in die Zahn gegangen, wo Sie würden sagen, da ist etwas mit mir passiert, wo ich gewusst habe, das will ich machen?
Also die Ur-Initialzündung ist, glaube ich, pardon, wo irgendwann mal mein Brüder mit meiner Schwester und mit mir in Zarnen in der Barockkirche auf die Emporen aufgegangen ist und da hat man da runter gesehen und das ist eine wahnsinnige Bühne gewesen. Ich habe jahrelang hinterher gedacht, ich habe nicht gewusst, wo das war. Ich habe es gar nicht mehr gekannt. Auf jeden Fall ist es die Rituale des Katholizismus. Ist es gewesen. Also, da sieht man Buben in meinem Alter in Röcken, in bunten Röcken. Da tragen sie so Rauchbomben neben sich, oder? In der Mitte kommt eine grosse Frau mit einer grossen, spitzigen Mütze und von vorne gemerkt, das ist ein Bischof. Also die ganze Theatralität hat mich dermaßen verführt, ich fand, das wollte ich auch. Und bin dann Ministrant geworden und habe Text gelernt in einer Fremdsprache. Confiteor de omnipotente, ich habe keine Ahnung, was es heisst. Also dort, ich glaube sicher, die Rituale von dieser Kirche, die sind sehr verführerisch gewesen. Ich fand, das möchte ich auch zum Theater gehen. Und später dann, wo ich im... ja. Naja, ich denke, der Vergleich ist nicht ganz ironisch gemeint, weil es geht ja auch in so einer öffentlichen Institution, in einer Kirche, darum, Rollen ganz klar, die man kriegt, das sind Delegationen auszuführen und die wirklich so zu machen, dass sie ernsthaft können behandelt werden. Insofern ist das sicher so. Ob jetzt im Protestantischen der Pfarrer einen Rollkragenpulli anhat oder ob er jetzt einen Mitra trägt, letztlich sind das einfach auch Zeichen, die getragen werden. Und dann im Gymnasium hat es damals im Internat, ist das üblich gewesen, dass die Internate sind quasi Kulturträger in der Region. Da hat man dann die grossen Klassiker gespielt. Jeanne d'Arc übrigens.
Sehr Jeanne schön. Vom Schiller, oder?
Auch Bernard Shaw natürlich.
Ja, okay.
Und dort habe ich dann zuerst mal mit 17 Jahren mitgespielt. Arlecchino von Carlo Goldoni. Il Servitore di Due Padroni. Und dann habe ich gewusst, das ist ja wahnsinnig, die Wirkung, die das hat. Weil das Meitl-Internat von Melchtal war dann da. Und dann habe ich gefunden, ich muss meiner Mutter untreu werden. Ich wollte für sie Pfarrer werden. Und habe dann gemerkt, nein, ich glaube, sie schafft das ohne mich. Und so bin ich zum Theater gekommen. Ja.
Aber ist nicht so schön. Also quasi die Theatralik und Szenografie von der katholischen Kirche hat sie im Endeffekt dazu gebracht,
ja,
dass sie das Feuer für die Schauspielerei entdeckt. Ich glaube, jetzt in einer etwas kargen protestantischen evangelischen Kirche wäre das vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, oder?
Das ist so. Es ist viel, von den Bildern her sieht man weniger. Ja. Es ist schlichter, es ist fast eine Ästhetik von der Schlichtheit, wenn man es pflegt. Es ist wirklich ein anderer Weg. Aber ich denke, das Wort, also die Bedeutung vom Wort, vielleicht weniger die Inszenierung vom Wort, aber die Tiefe vom Wort, das ist vielleicht dann auch wieder nicht so fremd. Also,
Hat es denn bei Ihnen so einen Moment gegeben? Also ich meine, Sie sind sehr engagiert in der Kirchenpolitik. Das tönt auf den ersten Blick relativ trocken. Also was passiert dort? Also was hat Sie dort hineingeführt? Ist das auch hat es einen Funken gegeben, wo Sie gesagt haben, so, das will ich machen? Das begeistert mich. So wie beim Herrn Müller-Dossen.
Also ich denke, es hat schon... Also jetzt im Zuhören habe ich gedacht, wie wäre bei mir so eine Initialzündung? Und ich denke, es ist viel versteckter, aber durchaus mit Wiederholungen immer wieder auch probieren, aus einer Gemeinschaft etwas zu machen, wo man auf etwas hingeht. Das habe ich sicher schon früh in der Schule gehabt, auch in der Mittelschule, so Klassenführerin war. Das ist relativ früh schon gekommen, probieren, dass aus vielen einzelnen Kräften so zusammengestellt werden können, dass man es gemeinsam erstellen kann. Und das ist sicher immer wieder gekommen und ist dann auch, als ich da jetzt Dietiker angefragt worden bin für die Disputation, so eine grosse Erneuerungsbewegung, hat das gerade wieder angefangen. Probieren aus diesen vielen verschiedenen Leuten und Anliegen durch eine gemeinsame Kraft zu arbeiten, die etwas bewirkt.
Ist das etwas gewesen, was Sie von Ihren Eltern gelernt haben? Sich so engagieren und dann halt irgendwie zu orchestrieren und in eine Richtung zu gehen? Oder ist es etwas, was Sie sich selber angeeignet haben?
Nein, ich denke, mein Vater kommt aus einer ziemlich politischen Familie. Das war eine Art Bruch durch die Innerschweizer Migration nach Zürich. Aber im Kanton Neuenburg ist das sehr eine aktive Familie gewesen. Ja. Ich denke, von dort her kommt so ein bisschen der Sinn, auch was Politik ist. Also was das bedeutet, dass man Gesetze hat, dass man eine Verfassung hat und wie man mit Mehrheiten muss arbeiten, mit der Minderheit arbeiten, wie man schaut, dass alle können zu Wort kommen können, dass etwas entsteht. Doch, das ist sicher auch in der Familie.
Man hat Ihnen schon mal den Titel Kirchenfeministin gegeben.
Ja.
Wie gehen Sie mit dem um?
Also ich bin schön verschrocken, als ich das gelesen habe in der Zeitung, dass Sie das innen haben. Ja. Also heute kann ja viel über einem entstehen im Internet und von selbem her muss man es gelassen haben. Aber trotzdem, es ist auch da so, dass ich eigentlich immer wieder auf das Thema hingewirkt habe und auch organisiert habe, dass wir Frauengruppen hatten. Es hat einmal eine ökumenische Frauenbewegung gegeben, die ziemlich viel bewegt hat, ziemlich lange auch Kirchenautorität vielleicht schon auch ein bisschen in Atem gehalten hat. Das ist sicher damit gedacht.
Hätten Sie in der katholischen Kirche ein bisschen schwieriger gewesen, sich so zu engagieren und durchzusetzen?
Also ganz bestimmt. Also ich denke, so auf der amtlichen, organisierten Seite ist so, dass wir in der reformierten Kirche seit den 80er Jahren alles können. Also in den 80er Jahren können Frauen auch allein in einer Gemeinde Pfarrerin sein. Bis dann war das allerdings auch nicht möglich gewesen, ohne einen Mann an ihrer Seite. Also es ist auch noch nicht so lange her. Aber trotzdem, heute können wir sagen, es gibt nichts, was wir nicht auch dürften. In Bezug auf, und das wäre sicher auf der katholischen Seite, sind das ganz reelle Kämpfe. Also das ist ganz eine andere Situation, wenn man nicht Priesterin werden kann, wie bei den Reformierten. in der Kultur, also in der Auseinandersetzung mit dem, was von den biblischen Texten uns gesagt wird, sind wir da nicht so weit voneinander weg. Also da sind wir sehr, also sind die Theologinnen, katholisch und reformiert, ziehen am gleichen Strick. Also dass in der Bibel davon, man immer ein bisschen davon muss ausgehen, dass eine weibliche Realität, vor allem dort, wo sie nicht in der dienenden Funktion, sondern in der leitenden und in der bestimmenden und der mitwirkenden Funktion ist, dass sie unterschlagen wird, das ist etwas, was man gemeinsam da schafft.
Das ist eine kämpferische Seite in Ihnen auch, gell?
Ja. Ja. Durchaus.
Macht man sich je nachdem ein Finden oder das? Oder haben Sie sich Finden gemacht?
Ja, sicher. Aber irgendwie mit der Zeit lernt man, dass zum etwas bewirken braucht es die Hälfte von der Stimme plus eine. Und dann, also ich habe mich immer sehr. Also grundsätzlich habe ich mich immer sehr gefreut, gerade wenn es in einer Situation war, wo es vielleicht nicht so viel Gefolgschaft hat, wenn am Schluss bei der Abstimmung in der Kirchensynode doch eine gute Zahl rauskam. Das hat mich immer gefreut. Aber ich erinnere mich noch beim einen Mal, wo es darum ging, einen Kredit zu bekommen für eine Planungsphase, für ein Vorprojekt. Und ich habe gemerkt, da sitzt so viel dagegen. Und da hat der Kollege links und rechts im Kirchenrat gesagt, zieh es doch zurück und bring es noch mal. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt ist gleich die Tatsache, ich habe das Geld. Und dann ist es auch so knapp rausgekommen. Ich habe dann auch daraus gelernt und dann gewusst, was man informieren muss, wie man es machen muss. So knapp ist es dann nie mehr geworden. Aber dort habe ich gedacht, einfach eine Stimme mehr als die Hälfte. Ja.
Aber im Endeffekt eben, also wenn ich Ihnen zulasse, so Kirchenpolitik hat genauso viel mit Taktieren zu tun, mit Lobbyieren innerhalb von der Lage. Also Sie sind 14 Jahre, glaube ich, im Kirchenrat gewesen.
16.
16 Jahre im Kirchenrat. Also gar keinen grossen Unterschied zu einer realen Politik, wenn Sie sich quasi
das so weltlichen. Also, es ist ganz ist reale Politik. Genau. Ja. Also was anders ist in der Politik, also da im Stadtrat und im Gemeinderat und überhaupt in der Schweiz, haben Sie Parteien, die wirklich konstituiert sind. Und in der Kirche sind die Parteien weniger stark konstituiert. Sie konstituiert sich erst innerhalb von der Synode. Das heisst, die Bedeutung der Parteien ist schwächer. Aber sonst ist es auch das gleiche Handwerk. Man muss abstimmen, es gibt Initiativen, es gibt Postulate und so weiter. Man muss die Leute gewinnen, das bleibt. Man muss die Leute gewinnen für eine gemeinsame Sache, das bleibt.
Das ist persönlich auf SRF 1 mit der Jean Bestalozzi, Präsidentin von Brot für alle, und dem Hans-Peter Müller-Drossa als Schauspieler. Sie übernehmen ja auch ganz viele Rollen, wo Sie in der Politik beobachten. Im Moment sind Sie gerade am Entwickeln von einem neuen Stück. Himmelhoch, klein geschrieben mit einem Ausrufezeichen hinten dran. Politik auch dort ein Thema bei Ihrem neuesten Programm, das im März losgeht.
Ich komme gerade drauf. Ja. Ich würde nur noch schnell, weil jetzt Can das so deutlich macht, dass Kirchenpolitik bei den Reformierten ein Raum ist, wo man sich gut bewegen kann. Ich bin ja katholisch geprägt und da muss ich sagen, wir haben ganz andere Probleme. Wir haben immer noch Menschenrechtsprobleme. Die Kirche macht immer noch unwahrscheinliche Verletzungen, was die Würde der Menschen betrifft, sei das bei den Frauen, sei das bei Homosexuellen. Da müsste ich unter, hat wieder vorgeschlagen, dass man quasi muss ein schwules Zeichen haben, dass man überhaupt an kann und so. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu bewegen, bis die Institution wirklich in der Gesellschaft in der heutigen Zeit ausreichend säkularisiert angekommen ist. Aber jetzt zum Thema. Zum Thema Himmelhoch. Ja, das ist natürlich im Moment, muss ich herausfinden, was ist im Moment aktuell. Und da gibt es ganz viele Figuren, die einem dann immer entgegen. Man schlägt Zeitung auf und schon ist wieder irgendjemand, wo dabei ist, in einem Fettnäpfchen rumzustehen. Das darf auch der Stadtpräsident ganz einen anderen als uns, den wir hier haben. Der Herr Chappert in Bern, der ist ja dann hochbegabt. Er versucht ja eine Comedy-Karriere nach seinem Stadtpräsidium vorzubereiten mit ganz miserablen Witz und so weiter und so fort. Also das sind alles Assoziationen, die man reinholt und die man dann brauchen kann. Also ich kann zum Beispiel eine Figur, kann ich Ihnen schon verraten, ist ein St. Galler Headhunter für LMR, für die Links-Mitte-Rechts-Partei. Also dort ist das Thema vom politischen Lavieren, man tut sich einmal anpassen. Wir haben im Moment ein bisschen das Problem, dass die Mitteparteien in dieser Mitte so ein bisschen am Umrennen, wie in einem Choral, so am Umrennen sind und nicht genau wissen, wo sie hinschauen sollen, weil da haben wir die, da haben wir die. Also das sind so Sachen, die man natürlich schnellstens aufnehmen muss und probieren, in eine einfach verständliche Form zu bringen, wo man auch quasi das Thema kann belachen kann.
Wie machen Sie, also Sie lesen Zeitungen auf der einen Seite, Und dann schreiben Sie, oder wie sieht es aus in diesem Kreativprozess?
Naja, das ist zum Teil auch das Glück des Moments. Also ich bin im Moment in einem ziemlichen Rausch innen, oder? Ich weiss, ich muss dann raus mit der Premiere und ich gehe so durch die Welt, wo ist etwas, da ist etwas. Da sehe ich, da ist irgendein Verhalten oder jemand läuft komisch. Oder kürzlich bin ich in einem Kaffee gesessen, dann mit Ihnen zusammen bin ich in einem Kaffee gesessen, dann sitzt plötzlich der Herr Grübel dort, nicht? Sitzt der Herr Grübel dort und ich sage mir, ja, was macht der Herr Grübel da? Das ist ein Mann gewesen, der ist so wirklich ausgesehen wie der Herr Grübel, ist so vor seiner Cremeschnitte gesessen. Und ich habe gedacht, ja, daraus machen wir jetzt eine Szene. Herr Grübel sitzt vor der Cremeschnitte und hat nur noch Cremeschnitte. Ich meine, wie geht das Leben weiter, wenn man so viel Gutes, also so viel Bonus, also so viel gehabt hat? Wie geht das Leben nach? Oder ich sitze im Restaurant plötzlich und weiss, was mir ja viel passiert. Ich habe sehr viel Kontakt, übrigens auch sehr gern. Möchte ich jetzt mal die ganze Schweiz aussenden. Ich tue gerne mit Leuten reden über was ich mache, über die Wirkung und so weiter und so fort. Aber manchmal gibt es Leute, die setzen sich an, ungefragt, und erzählen einem ihre ganze moralische Haltung der Welt gegenüber, die meistens eher depressiv ist. Und so eine Figur wird das auch gleich an die dran anschnurren. Da kommt also einer, der mir einfach die ganze Weltsicht erzählt und am Schluss nicht versteht, dass ich nichts gesagt habe. So einer, der Schauspieler sieht und dort keine Schnurren abeinander. So hört die Szene auf. Also es ist ein Leben ringsum, das einem da beeinflusst, weil man möchte ja nachher vor dem Publikum auch wieder über das Leben erzählen. Aber so, ich glaube, die Grundhaltung ist für mich immer sehr zugewandt dem Menschlichen und deshalb auch angreifend. Also wenn man satirisch unterwegs ist, muss man immer wissen, dass man grundsätzlich die Menschen liebt und drum das macht. Nicht um zu sagen, ich bin der Gut, also die gut sind, sollen zu mir kommen, und die anderen sind die Böse. Das ist eine Form der Satire, die ich dann nicht so sehr schätzen würde.
Also wie würden Sie Moral definieren, wenn Sie sich an ein satirisches Programm bewegen, anschreiben?
Also ich würde Sie so definieren, das A und O ist, dass ich mich selber in die Kritik immer mitnehme. Also es kann nicht sein, dass ich eine Thematik von einem Ausländerhasser bezeichne und ihn nicht gleichzeitig als einen beschreibe, wo eigentlich ein bisschen geschlagen ist mit dem. Also eigentlich das auch nicht so ganz im Griff hat, was er produziert. Also dass er das aus einer Angst heraus produziert. Und dass ich selber auch solche Anteile habe und ich das Gefühl habe, also warum muss ich jetzt hier auch noch mich mit denen anderen befassen, oder? Das ist etwas Grundsätzliches. Wir müssen immer lernen, wir sind ein Wesen. Der Mensch ist ein Wesen, es ist ein Individuum, wo aber der andere die anderen braucht. Und das gibt natürlich immer Probleme. Da sind einerseits immer Kränkungen da und auf der anderen Seite Sehnsucht. Man ist immer verrückt, was man den anderen braucht, oder? Das ist in einer Zweierbeziehung so, oder? Und das ist aber auch im Grossen so, oder? Warum kann ich nicht allein bestimmen, wer jetzt da gewählt wird, oder? Jetzt muss ich die anderen haben, die mitwählen, oder? Überall haben wir jetzt die Plakate, wo sie einfach da ins Gesicht hineinhängen und sagen, ich will jetzt gewählt werden und so. Und ich muss mir überlegen, ja, ich weiss, ich habe dich jetzt gesehen und so. Also, die Mischung aus Abhängigkeit und Individuum wollen bleiben, das ist immer das Thema.
Was bringt Sie zum Lachen? Vielleicht fragen Sie beide. Ich meine, als Kabarettist logischerweise eine von den, etwas, was sie bewegt, ist sicher, dass sie Unterhaltung, gute Unterhaltung machen, wo die Leute auch mit Humor in Kontakt kommen können lachen. Was bringt sie zum Lachen?
Wenn etwas völlig Unvorhergesehenes eintritt. Also, das ist, oder auch wenn jemand so sehr Freude hat an dem, was er produziert. Wenn zum Beispiel mein Sohn, wenn der einen Witz erzählt, der vielleicht gar nicht so lustig ist, jetzt rein aus einer Erwachsenen, aber er findet, den Moment, kurz bevor er Pointe platzen lässt, hat er so ein Strahlen, und dann sagt er es und dann lacht so. Das bringt mich wahnsinnig. Also, die Verführung zum Lachen ist das, was mich zum Lachen bringt.
Bine, Frau Pestalozzi.
Also, etwas vom Wunderbarsten finde ich, wenn man einfach durch die Strasse durchläuft und dann sieht man manchmal so wunderbare, einfach lustige Szenen.
Sicher, ist da gerade so eine passiert vor kurzem? Das konkret?
Gerade vor kurzem. Also eine, an die ich mich sehr erinnere, war einmal so eine Wandergruppe beim Bahnhof unten, da zu Dietiken. Ich weiß nicht, ob sie rote Socken hatten, aber wahrscheinlich sind es so die mit den roten Socken gehen wandern.
Dann sind sie auf Berg Dietiken gewandert.
Haben den Zug genommen, oder hat jetzt den Bus. Und ich sehe den Hund, der hat mit und der um all die roten Socken herum, also rumgetänzelt ist, und der Schwanz, der da gewedelt hat. Also so eine unbändige Lebensfreude um alle die so Leute, die wahrscheinlich auch Zeit haben, um einen Wochentag wandern. Das ist irgendwie so ein lustiger Gegensatz, also Gegensatz gewesen. So Sachen freuen mich und bringen mich auch zum Lachen. Aber manchmal gibt es auch andere Situationen, wenn sich plötzlich so Interessen abzeichnet. Ich sehe noch ein paar Kollegen, wo man sich gefragt hat, wer jetzt den Militärkurs von der Militärseelsorger besuchen auf Camp Montana. Das ist so ziemlich eine Ausfahrt dort oben und man kommt dort dann auch und wird mit militärischen Ehren abgeholt und aufgefahren. Und ich sehe noch meine Kollegen, wie sie sich darum gerissen haben, wer jetzt von ihnen soll gehen. Und das war also einfach zum Schreien gewesen. Das ist, da hättest du eine Szene können draus machen können, wahrscheinlich.
Gut, ich komme vorbei.
Genau.
Aber jetzt nur ein Beispiel, was jetzt schon brachte mit dem Hund, oder? In meinem Beruf jetzt, als Kabarett würde ich jetzt sofort Perspektiven wechseln und den Hund spielen, oder? Und der das Hund ist da unten in diesen roten Socken drin. Wir wissen, der Hund sind farbenblind, ich sehe bestimmt die Farben nicht. Jetzt läuft er da, der hat gar nicht so Freude gehabt. Der läuft jetzt wedeln zwischen den roten Socken umeinander und weiss nicht mehr, mein Gott, welcher ist jetzt mein Herr? Er hat auch so rote Socken. Ist das blau oder grün? Himmel, schon einmal. Ich gehe wieder heim. Oder?
Also aber wieso wedelt er so mit dem Schwanz, wenn er glücklich ist? Er
ja,
ist
eben, glücklich weil er weiss, wenn er nicht wedelt, sagt sein Herr, was ist los? Was ist also er muss auf jeden Fall weiter wedeln und schauen, welches ist sein Herr. Das ist reformiert-katholisches Kabarett gewesen.
Okay. Also, ist das bedeutet, dass katholisch grundsätzlich eher schwieriger gesehen und ich als Reformierte habe das Glück und irgendwie die Fröhlichkeit von dem Hund gesehen, der sich freut darauf. Also,
das ist nicht die schlechteste Definition.
Mensch.
Aber ich meine, ich muss doch sagen, ich bin doch immer noch bestimmt von dieser Mischung in der katholischen Kirche, von der Ekstase und der Schuldhaftigkeit. Nicht? Also man hat eine fast nächtliche Ekstase, alles Mögliche. Früher haben sie sogar einen Esel auf den Altar gestellt, man hat dürfen Mist auf den Altar führen bringen und nachher am Aschermittwoch ist wieder gesagt worden, so jetzt ist aber wieder vorbei. Also und das ist natürlich die größere Theatralität, also wenn man generell eine gemächlichere zugewandtere Art hat.
Wer weiß? Also ich habe mich gefreut an der völlig unkomplizierten Lebenslust von dem Hund. So ist das.
Brot für alle. Ist früher mal Brot für Brüder gewesen.
So
Sie sind Stiftungspräsidentin von Brot für alle. Und auf der anderen Seite Compagna, das ist auch ein anderes Hilfswerk, wo man zum Beispiel früher, glaube als Freundinnen junger Mädchen hat das früher mal geheißen.
Genau.
Jetzt, glaube ich, im Moment kennt man es vor allem als Bahnhofshilfe.
Genau,
das
so ist
die, das. Die mit der Skilejammel
helfen umsteigen.
Helfen umsteigen, genau, wenn jemand mit einem Rollstuhl unterwegs ist. Woher kommt der Antrieb, sich für Hilfswerk, für Bedürftige, für Behinderte einzusetzen?
Es sind ja zwei sehr verschiedene Hilfswerke.
Ja.
Und vielleicht kurz zu der Bahnhofhilfe. Dort spielt sicher meine Freude daran, ein uraltes Werk, das ist 120 Jahre alt, das von Frauen gegründet ist, wo unglaubliche auch gesellschaftspolitische Pionierinnen dabei gewesen sind, zu schauen, dass man das auch in die Zukunft bringen kann. Das ist ein Stück weit ein Familiensilber oder ein Erbstück. Brot für alle ist aus der ganzen Kirchenpolitik hat sich das entwickelt. Also ich habe schon immer mit den Hilfswerken zu tun gehabt, schon immer ein Arbeitsfeld gewesen. Und das ist natürlich ganz spannend. Also bei Brot für alle ist man ja an einer Nahtstelle, wo man nicht nur schaut, wie es bei uns in der Schweiz gut geht, also eben wie Leute vom einen Zug auf den anderen kommen, sondern wie es gesamthaft könnte weitergehen. Und das finde ich spannend, auch die Bezüge zu sehen, dass wir da eine Mitverantwortung tragen, für, wie es an einem ganz anderen Ort aussieht.
Gibt es eigentlich eine Form von, gut, logischerweise Zusammenarbeit von diesen sechs grossen Hilfswegen in der Schweiz, aber ist da manchmal auch ein bisschen Konkurrenz? Also wer jetzt, wenn, welche Einzahlungsscheine verschickt in der Schweiz, wo dann einmal wieder reinflattern?
Also die sechs, es ist so, es ist beides. Aha. Also Allianz Süd vereinigt ja alle Hilfswerke miteinander und gegenüber außen, je nach Anliegen, also zum Beispiel gegenüber der schweizerischen Politik, tritt man miteinander auf. Also eine grosse Petition kann man nicht mit einem Werk allein lancieren, das macht man dann miteinander. Also gerade die, die dann auch etwas entwickeln, also bewirken, ich denke, die grosse Geschichte, wo man Entschuldung braucht, Entwicklung braucht, Entschuldung, das hat ja eine grosse Wirkung gehabt, sind alle beieinander am gleichen Strick gewesen. Und sonst schaut man unglaublich genau, wer wann wem seine Einzahlung schickt. Das ist fast ein Kartell.
Sicher?
Ja, es gibt einen Plan, ja. Aber auch zu Recht, dass man auch Themen können nacheinander platzieren können. Schlussendlich dient das dann wieder auch dem Gesamten.
Wenn es mal kroset zwischen diesen Hilfswerken, was machen Sie? Setzt man sich dann einfach wieder an den runden Tisch?
Also wir arbeiten, es gibt ja sehr viele Hilfswerke, ich weiss nicht, tausende in der Schweiz im Ganzen, also die kleinen und die grossen, also sehr, sehr viel. Aber die grossen, wo man, also gerade Brot für alle, ist ja gerade die Institution von ein paar Hilfswerken, die zusammen sammeln und zusammen dafür schauen, dass man in der Schweiz die politischen Themen kann platzieren kann. Da setzt man sich auf jeden Fall an den Tisch, das sind ja Partner, also enge Partner. Und ich denke, das Grosse ist meistens eher auf, ja, in den Abläufen, da gibt es immer wieder.
Was steht im Moment vor allem auf Ihrem Schreibtisch, wenn wir jetzt am Montagmorgen würden bei Ihnen auf den Schreibtisch schauen und schauen, welches Dossier Sie im Moment am meisten bewegt?
Also Brot für alle steht vor der Lancierung von der Kampagne, von der Fastenkampagne, und das ist jetzt etwas, wo ich ganz sicher wird am Montag nochmal ganz genau hineinschauen, was da alles politisch auch gesagt wird werden und wo ich bereit muss sein.
Gut, dann wünschen wir Ihnen natürlich, dass Sie gut vorbereitet sind.
Ja.
Was? Fasten?
Fastenkampagne
fängt jetzt an. Ja. Genau. Hans-Peter Müller, also, wir haben Sie auf der einen Seite jetzt auf einer sehr humorvollen, kabarettistischen Seite kennengelernt. Auf der anderen Seite sind Sie aber vielen bekannt, jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel vor Ihrer Verkörperung von Dellenbach Kari. Eine Figur, die eine tiefe innere Zerrissenheit hat, also die sehr wohl eine humoristische Seite hat, aber auf der anderen Seite auch eine riesige Tragik mit sich trägt. Wie haben Sie sich in die Rolle hineingelebt? Vorbereitet.
Ja, das ist auch wieder eine familiäre Geschichte. Ich habe die ersten Witz oder Anekdoten über Dellenbach Kari von meinem Vater gehört. Also der Dellenbach Kari, den hat man ja weiter erzählt in der Schweiz, ist bekannt worden, lang vor 1971, wo der Kurt Früher den Film gemacht hat, der Tolle mit dem Wallo. Und da haben einfach die Anekdoten erzählt. Und das ist ja etwas, was es in allen Ländern gibt, man hat irgendeine Figur, die dann quasi so Sachen erlebt und das, was man von ihm erlebt hat und was man ihm zudichtet, das hat man vorher schon erzählt. Und als ich dann 1971 oder in den Jahren danach den Film gesehen habe, habe ich gemerkt, dass mich sowohl die Darstellung vom Valo als auch die Figur selber sehr am Vater erinnert, ja, an die eigentliche Melancholie vom Vater, obwohl mein Vater weder getrunken hat, noch in der Erscheinung so zerbrechlich war. Und ich glaube, das hat eine wichtige Wurzel geschafft so in einer familiären Verbindung. Von dort her habe ich da eine Beziehung gehabt. Und die andere Beziehung, was zum Gebrechen, zum Handicap im menschlichen Dasein sicher eine Rolle gespielt hat, ist meine eigene Schwester. Die jüngere Schwester, die Lydia, die mit 2 Jahren aus dem Kinderwagen gefallen ist. Die Eltern unter ihnen erinnern sich, wie die Kinderwagen früher aussehen. Die sind so nieder, ganz am Boden unten gewesen. Sie hatten so eine Art eine Ellipseform gehabt. Und die Lydia ist offenbar in dem Wagen. Sie war zwar festgemacht gewesen, aber zu wenig gut und ist dann vorgefallen und der Kinderwagen ist auf sie gefallen. Und das hat dazu geführt, dass sie blau geworden ist einen Moment lang. Das sind ganz wenige Leute gewesen, die das erlebt haben. Meine Eltern, der Wirt, glaube ich, im Sarnerhof ist das in Sarner. Und ja, man hätte dann einfach nichts mehr können machen. Und sie ist ja dann wieder gekommen, oder? Und dann hat man einfach gemerkt, so ab 4, 5 Jahren, dass sich die Entwicklung nicht verbessert, geistig. Und dann haben wir gemerkt, sie ist geistig behindert worden. Aufgrund von dem ist sie später mal operiert worden in Zürich mit größerem Alter und hat dann gemerkt, dass wir dort abgestorben sind. Und die Verbindung zu der Lydia hat natürlich, hat natürlich sehr viel ausgemacht in einem so repressiven Klima, wie früher der Katholizismus noch stärker war bei uns, wo man immer die Schuld war an dem, was man macht. Da sind die Eltern natürlich sehr geprägt. Oder? Man kann natürlich, wenn man unartig ist, kann man einfach die Schulden verteilen und sagen, du hast das Falsche gemacht, das Kind ist wegen dem. Und ich habe nicht gesehen, dass das Leben manchmal einfach Sachen macht, die wir nicht bestimmen können. Und das hat sicher das Klima der Familie bestimmt und auch immer der Schmerz und der unausgesprochene die Schuldgefühle sind ja immer da gewesen. Und das irgendwann mal muss man das lernen, verarbeiten. Und ich glaube, das Rausgehen in den Beruf, in den schauspielerischen Beruf, hat immer auch bedeutet, gleichzeitig möglichst stark verbunden zu sein mit dem Urdrama von dieser Familie, mit dieser Schuldhaftigkeit, mit dem Schmerz, mit dem Geworfensein. Und das ist, glaube ich, für die Schauspielerei eine ganz wichtige Basis. Ich muss immer versuchen, das Drama von einer Figur zu finden und möglichst viel von meiner eigenen Drama-Erfahrung dieser Figur zur Verfügung zu stellen. Und insofern ist der Dellenbach-Karin natürlich eine ideale Persönlichkeit, weil er in sich sowohl die Sensibilität als auch die Intelligenz alles hat. Er ist, hat eine Klasse übersprungen als Primarschüler. Er hat ganz schnell seinen Coiffeurmeister gemacht. Er ist wirklich sehr intelligent gewesen. Und gleichzeitig dann das Handicap mit der Hasenscharte, wie man damals gesagt hat. Also das ist natürlich ein Quasimodo der Schweiz, ein Urdrama. Und von dort her ist eigentlich der Weg klar gewesen. Ich musste mit mir dort hingehen und das an dieser Figur zur Verfügung stellen. Aber ich glaube nicht, dass man es machen kann, nur so quasi als ein Zitat von außen. Ich schaue mal drauf und gucke mal, wie das aussehen könnte. Es geht darum, wie es sich anfühlt, ganz sicher.
Das heisst, in Ihrer Familie hat man auch über das Drama, über die Tragik von Ihrer Schwester gar nicht groß geschwätzt.
Mal, man hat schon darüber geschwätzt, aber man hat, weil man an sich nicht so verbal unterwegs ist, und weil man auch weiss, was will man denn machen, ne? Das ist ja schon gewesen. Man kann ja nicht mehr das Rad zurückdrehen. Man hat mit dem müssen leben. Und aber in einer Gesellschaft, wo man sagt, ja, die da, die haben natürlich, hat die früher geschaut. Also die Art von Schulden verteilen ist natürlich damals gerade in ländlichen Regionen allgemein verbreitet gewesen.
Sie nicken, Frau Bestalozzi.
Also ich denke, es ist immer so, wenn etwas Schlimmes passiert, dass man nach Schuldigen sucht. Und es ist sicher etwas von ganz Schwierigen auszuhalten, dass Unglück passiert, teilweise sogar selber initiiert und teilweise Katastrophen. Und umzugehen damit, dass einfach Unglück passiert. Und nicht sofort zuweisen, also eben moralische Schuld zuzuweisen. Ich finde das eine von den ganz, ganz grossen Spannungen im Leben immer wieder. Und häufig habe ich den Eindruck, dass es ganz wichtig ist, einfach die Zukunft offen zu halten und nicht nur nach Kindern zu schauen, wie es entstanden ist, sondern nach vorne die Zukunft offen zu halten, dass es auch darauf ankommt, wie man nach vorne weitergehen kann. Das ist, begegnet mir viel.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Frau Pestalozzi, als ich Sie zum Vorgespräch getroffen habe, haben Sie gesagt, und zwar wirklich mit der Begeisterung, ich haushalte unglaublich gern. Ich liebe das Haushalten.
Ja, so ist das.
Und das ist so von Herzen gekommen. Können Sie uns kurz mitnehmen, was das heisst für Sie, wenn Sie haushalten? Was bewegt das in Ihnen? Was passiert da?
Also ich finde es unglaublich schön, das Spüren in den Händen und zu schmücken und die Bewegungen auch, schauen, dass es gut organisiert ist, dass es gut läuft. Also zum Beispiel so eine Beigewäsche, so, wo sauber schmeckt und gut zusammengelegt ist, da habe ich immer das Gefühl, ich sei gerade selber richtig wieder geordnet. Und ich denke, ein Stück weit tut man sich immer auch selber ordnen. Aber auch die Lust zum Beispiel, ich habe mit dem Kind Würste gemacht vor der Weihnacht und da wieder Wurstteig da durch die Finger kommt und auch die Lust von den Kindern zum Beispiel. Ich finde es immer etwas unwahrscheinlich urtümlich. Es hat ja auch mit Essen, mit Sattwerden zu tun, mit können schlafen, mit sich wohlfühlen. Das finde ich ganz
etwas sehr Sinnliches.
Es ist sehr, ja, und schön finde ich auch, wenn es dann so einen Raum gibt, wo man sich wohlfühlt und für sich selber und natürlich auch weiter darüber aus.
Ich habe noch einen Korb Böschen zum Zusammenlegen, kann ich dir.
Ist sie gewaschen?
Ja, gewaschen ist sie.
Ist die richtige Böschen?
Ja, ja.
Ja, machst du das nicht gern?
Mo, ich mache das schon auch gerne, aber ich komme nicht so häufig dazu.
Ja. Das ist ein Privileg, wenn man Zeit hat zum Haushalten. Im Ernst.
Okay, das es muss ich meiner Privileg. Frau sagen. Ja, das ist gut.
Sie kochen auch gern.
Jawohl.
Ich also Würste machen Sie selber.
Ja, das war jetzt eine spezielle Situation gewesen, aber das war also, wirklich speziell gewesen. Und als ich das Fleisch kaufen bin, hat der Metzger durch den ganzen Laden gerufen. Frau Pestalozzi macht mir jetzt Konkurrenz. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich zu seinen Gunsten. Ich habe besser verstanden, wie schwierig die Kunst ist.
Eine grosse Kunst. Das
gut würst du machen, gute Würst ist eine grosse Kunst, das weiss ich jetzt. Ja.
Persönlich auf SRF 1 aus dem Stadthaus Dietigen. Wir haben es von Sprachen, Dialekt, wir haben von Entwicklungshilfe geschwätzt, von Glauben, von Humor. Stichwort Humor, Sie sind gleich unterwegs im März, ich glaube am 14. März geht es los.
Am 13.
Am 13.
Im Kurtheater Baden, ja. Himmelhoch. Ja.
Himmelhoch?
Ja.
Und ich merke, Sie müssen noch ein bisschen schreiben, oder Sie tun noch ein bisschen. Es müssen, können wir, glaube ich, streichen, das ist etwas sehr Lustvolles auch bei Ihnen, gell?
Ja, ja, ja. Und ich merke es auch, dass ich noch muss, ja.
Also ganz konkret, was steht jetzt noch ab, bis Sie so weit sind?
Ja, es steht jetzt an, die Szene, wo ich alle schon behauptet habe, nicht wirklich zu Ende schreiben, denn sie an meinem lieben Freund und Gegenleser zu geben, der dann sagt, ja nein, das ist überhaupt nicht lustig, vergiss das und so. Also jetzt geht es um die dramaturgische Prüfung und dann um die Umsetzung.
Und wann haben Sie wieder Gäste bei sich daheim, was Sie bekochen?
Gute Frage. Also ich denke, ich sollte meine Familie wieder mal einladen, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, Kind vor allem.
Gut, das ist jetzt eine direkte Einladung, die alle gehört haben.
Ja,
Ihre Kinder finden Spaß. Gut, das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Danke vielmals.
Persönlich ist heute live aus dem Stadthaus Dietigen, Kanton Zürich. Die Gäste von Christian Zeugin sind Gian Pestalozzi, Präsidentin von Brot für alle, und der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossart. Technik Hedi Massoudi und Roland Fazer. Sie können die Sendung nochmal hören, heute Abend ab 10 Uhr, auch wieder hier auf SRF 1 oder dann ab morgen im Internet unter srf1.ch und dem Stichwort «Persönlich». Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus der Lokremise St. Gallen. Zu Gast dann die Zeichnerin Lika Nüssli und der emeritierte Soziologie-Professor Peter Gross.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.